Ich glaube, Paarbeziehungen sind in keinster Weise ein Gegengift zur Einsamkeit, sondern ganz oft die Vorbedingung, weil sie uns halt in so Paarbeziehungsinseln hinein vereinzeln, wo wir dann eben andere Beziehungen vernachlässigen. Und viele sogenannte Single-Frauen sind, glaube ich, wesentlich weniger einsam als Frauen in Paarbeziehungen tatsächlich.
Willkommen bei Welt der Frauen zum Hören, dem Podcast direkt aus der Redaktion von Welt der Frauen. Hier sprechen wir mit spannenden Persönlichkeiten über alles, was Frauen wirklich bewegt und interessiert.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts direkt aus der Redaktion von Welt der Frauen. Ich bin Ursel Nenzig, Redakteurin beim Magazin, und heute ist bei mir eine Frau zu Gast, von der ich persönlich das Gefühl habe, sie schon sehr gut zu kennen, weil ich ihr auf Social Media folge, weil sie auch schon einmal auf unserem Cover war und bei unseren Veranstaltungen auf Besuch. Und ja, ich durfte sie auch schon von unserem Magazin interviewen zu ihrem Buch. Letztes Jahr war das. Ich habe natürlich außerdem ihre beiden Bücher gelesen, Patriarchale Belastungsstörung und Entromantisiert euch, so die beiden Titel. Beides waren zu Recht Bestseller und beide haben mich sehr beschäftigt und mir auch sehr viel Futter zum Nachdenken gegeben. Sie ist außerdem Podcasterin, Kolumnistin, Kulturwissenschaftlerin und eine der bekanntesten Feministinnen des Landes. Liebe Beatrice Frasel, schön, dass du heute hier zu Gast bist.
Ja, vielen lieben Dank für die Einladung und für diese sehr wertschätzende Einführung meiner Person.
Ja, es gibt eine ganze Reihe von relevanten Themen, zu denen du eine ganze Menge zu sagen hast, das weiß ich. Heute wollen wir uns aber mit einer Sache beschäftigen, die hoffentlich ja zu jedem Frauenleben dazugehört, aber oft nicht die Art von Aufmerksamkeit bekommt, die sie eigentlich verdient hätte, nämlich die Freundinnenschaft. Mhm. Sie ist ja auch die eigentliche Heldin in deinem Buch Entromantisiert euch. Und ja, Beatrice, wenn man sich gerade in der Welt so umschaut, Nachrichten liest, auf Social Media unterwegs ist, dann kommt einem schon unweigerlich der Gedanke, dass ja eine romantische Beziehung zu einem Mann für eine Frau jetzt nicht nur unbedingt Vorteile bringt. Was ist da gerade los eigentlich?
Ich glaube nicht, dass gerade was los ist. Ich glaube, es ist immer schon los. Ich glaube, viel davon wird nur jetzt gerade sichtbar, weil, glaube ich, Frauen in einem viel größeren Ausmaß drüber sprechen. Ich gehe mal davon aus, dass du mit gerade auch die ständigen Nachrichten über männliche Gewalt gegen Frauen meinst, mhm. Die gerade, was jeden Tag aktuell irgendwie was Neues öffentlich wird. Ich glaube, das hat es immer schon gegeben. Ich glaube allerdings auch, dass Frauen jetzt mehr darüber sprechen. Also ich glaube, es wird sichtbarer, und natürlich durch digitale Medien werden wir eher damit konfrontiert. Ja, also vor ein paar Jahrzehnten haben wir das vielleicht alles gar nicht so mitgekriegt, weil wir nicht ständig Neuigkeiten von überall auf der Welt konsumieren konnten. Ja, also es muss nicht unbedingt gerade sozusagen eine negative Entwicklung sein, dass wir das alles gerade sehen, sondern vielleicht ist es auch ein Resultat der positiven Entwicklung, dass es öffentlich wird und dass es sichtbar wird und dass wir dann überhaupt mal drüber sprechen können, ja, was davor vielleicht irgendwie unter dem Teppich gekehrt wurde oder irgendwie als eigentlich eh unerträglicher Normalzustand, aber halt Normalzustand für Frauen irgendwie ertragen werden musste oder so, ja. Also ich glaube, es ist nicht eine Situation, die gerade passiert, sondern die immer schon so war und jetzt halt einfach offensichtlich wird. Und ich glaube, was auch noch dazu kommt, ist, dass Frauen jetzt wahrscheinlich auch in einem größeren Maße drüber sprechen können, weil sie weniger von Männern abhängig sind als früher.
Ja, insofern, wie du sagst, ist es ja auch eine positive Entwicklung, wenn wir davon ausgehen, dass das Ausmaß der Gewalt und der Probleme immer gleich hoch ist, ist es ja durchaus positiv, je mehr wir davon mitbekommen.
Ich weiß nicht, ob es immer gleich groß ist, aber das ist eine These zumindest, die ich habe, dass ich davon ausgehe, dass schon, dass wir in einem größeren Ausmaß darüber sprechen jetzt, als wir früher gemacht haben.
In deinem Buch Entromantisiert euch, da analysierst du ja sehr stark sehr ausführlich die romantische Paarbeziehung zwischen Mann und Frau. Mhm. Was ist das Ergebnis deiner Analyse der romantischen Paarbeziehung?
Na gut, ich habe ein ganzes Buch drüber geschrieben.
Das ist kein Liebesroman, das verrät ja auch schon.
Das ist kein Liebesroman. Der Untertitel ist auch ein Weckruf zur Abschaffung der Liebe, wobei, und das ist, glaube ich, das, worüber wir heute dann noch sprechen werden, es mir gar nicht so sehr geht darum, die Liebe abzuschaffen, sondern eher den Blick auf andere Formen von Liebe zu lenken.
Ja, da kommen wir später
aus. Aber mein Resümee ist tatsächlich, dass romantische Beziehungen mit Männern, also romantische Beziehungen von Frauen mit Männern, vorrangig den Männern nutzen und den Frauen eher schaden als nutzen. Und das liegt einerseits am äußeren Bedingungsgefüge, dass einfach Frauen und Männer schon mal in eine Hierarchie zueinander bringt, dann auch in individuellen Beziehungen. Aber es liegt auch an unterschiedlicher Sozialisierung. Es liegt am, das hast du gerade vorhin angesprochen, an dem großen Ausmaß an Gewalt gegen Frauen in gerade diesen Beziehungen. Also es gibt ja niemanden, der uns gefährlicher ist, statistisch als Frau, als der eigene Partner. Ja? Also grundsätzlich mal die Männer, mit denen wir in einem Naheverhältnis sind, unsere Väter, unsere Brüder, unsere Onkel, aber dann hauptsächlich eigentlich unser Partner oder der Ex-Partner. Ja? Mhm. Und das, also romantische Paarbeziehungen mit Männern bringen Frauen in eine Abhängigkeit ganz oft, vor allem dann, wenn sie auch noch Kinder bekommen. Sie bilden den Rahmen, dass Frauen extrem viel arbeiten müssen, unbezahlt arbeiten müssen. Und das sind alles jetzt nicht unbedingt gerade die besten Verkaufsargumente, würde ich sagen. Und dann dazu kommt noch, dass wir uns jetzt in einer Zeit befinden, wo zumindest sehr viele Frauen, zumindest im Westen, sagen können, naja, eigentlich müssen wir das nicht mehr machen. Mhm. Also für die längste Zeit unserer Geschichte war ja die Welt von Männern so eingerichtet, dass Frauen Männer gebraucht haben, faktisch. Also wir hatten keine Ressourcen, ohne dass wir einen Mann hatten. Also wir waren ja nicht mal vor Gericht irgendwie juristische Personen. Wir konnten kein Bankkonto eröffnen, wir durften irgendwie nicht arbeiten gehen und so.
Ja, das klingt so, als wäre das Jahrhunderte her, aber da brauchen wir gar nicht weit zurückschauen. Da brauchen wir in die 70er Jahre zurückschauen, bis zur Familienrechtsreform. Und davor hätten wir beide hier ohne die Zustimmung eines Mannes, der uns übersteht, dürften wir gar nicht sitzen.
Genau, und das ist jetzt nicht mehr so. Und es ist mittlerweile auch so, dass Frauen durchschnittlich besser ausgebildet sind als Männer, schneller studieren mit besseren Noten. Sie verdienen zwar immer noch wesentlich, wesentlich weniger als Männer, gerade in Österreich, wo wir einen sehr hohen Gender Pay Gap haben, aber im Grunde sind viele Frauen mittlerweile sehr unabhängig von Männern und schießen so ein bisschen davon. Ja? Mhm. Und das heißt, wir befinden uns jetzt in einer Situation, die ich sehr spannend finde, die auf allen möglichen Ecken und Enden gerade zu Krisen führt. Aber ich finde sie sehr spannend, weil ich glaube, es hat auch sehr viel Befreiungspotenzial für Frauen. Und die Situation ist die folgende. Frauen kommen immer mehr drauf, irgendwie ist das mit den Männern nicht so geil, wie uns die ganze Zeit eingeredet wurde von Disney-Filmen und sogenannten Frauenmagazinen. Welt der Frauen natürlich ausgenommen.
Danke.
Und irgendwelchen Rom-Coms, nämlich das Wichtigste in unserem Leben ist es, irgendwie einen Mann zu finden und zu heiraten und dann ist alles, dann sind wir glücklich bis ans Ende unserer Tage. Das funktioniert irgendwie nicht so. In Wirklichkeit ist der Effekt, dass wir dann die ganze Zeit irgendwie jemandem Socken hinterher tragen und putzen und kochen und dann irgendwie unglücklich werden, dass wir finanziell abhängig sind und im schlimmsten Fall werden wir auch noch getötet in diesem Kontext. Sage ich jetzt zu lapidar, ist natürlich sehr schlimm, ja. Und gleichzeitig ist es aber eigentlich überhaupt gar nicht mehr notwendig, dass wir uns in diese Situation begeben, weil wir eigentlich ganz gut ohne Männer leben können. Mhm. Und sehr viele Frauen, glaube ich, sind jetzt an dem Punkt, wo sie sagen, ja, dann machen wir es halt nicht mehr. Ja. Ja. Das ist eine reale Möglichkeit zu sagen, nein, ja. Nein, danke.
Ja, es gibt ja auch eine, ich bin mir gar nicht sicher, ob es eine Studie ist, das wirst du mir vielleicht beantworten können, die tatsächlich zeigt, dass der Zustand verheiratet sein für Männer bedeutet, mehr Lebensjahre zu haben und für Frauen lebensverkürzend ist. Ist das tatsächlich so? Weißt du das?
Es gibt mehrere Studien zum Thema, die ein bisschen unterschiedliche Ergebnisse hatten, aber man kann sie so zusammenfassen, dass Männer definitiv, die mit Frauen verheiratet sind, länger leben als Männer, die sogenannte Singles sind.
Okay.
Das liegt daran, dass die dann öfter zum Arzt gehen, was schon mal darauf verweist, dass sie jemanden haben, der sie zum Arzt schickt und Termine für sie ausmacht. Mhm. Was daran liegt, dass sie sich dann gesünder ernähren, was darauf verweist, dass sie jemanden haben, der ihnen was Gesundes zu essen gibt. Ja. Oder sie dazu motiviert, sich gesund zu ernähren, sie machen auch mehr Sport und so weiter und so fort. Und bei Frauen ist es so, es gibt eine Studie, die sagt, dass Frauen 2 Jahre kürzer leben, wenn sie mit Männern verheiratet sind. Und es gibt Studien, die sagen, die Ehe hat zumindest keinen positiven Effekt auf die Lebensdauer von Frauen. Mhm. Was ich auch sehr spannend finde, ist, es gibt auch Studien, die darauf verweisen, dass wenn Frauen sterben, dass Männer dann auch eher bald darauf sterben, die sozusagen Witwer sind. Und bei Frauen ist es auch umgekehrt, die ganz oft nach dem Tod ihres Ehemannes dann nochmal aufblühen sozusagen. Also auch wenn es um psychische Gesundheit zum Beispiel geht, das war eigentlich einer der Ausgangspunkte für meine Auseinandersetzung mit dem Thema, war eigentlich mein erstes Buch, wo ich mich mit dem Thema psychische Gesundheit auseinandergesetzt habe. Und wo dann immer wieder aufgekommen ist in der Recherche, dass zum Beispiel Männer, die mit Frauen verheiratet sind, viel weniger Depressionen haben und bei Frauen ist es dann umgekehrt. Genau, also es gibt einiges in heterosexuellen Paarbeziehungen, was zugunsten von Männern sich auswirkt und zu Ungunsten von Frauen. Ich glaube, so kann man es zusammenfassen.
Ja, also in deinem ganzen Buch plädierst du einfach dafür, aber da kommen wir auch noch genauer drauf, die romantische Paarbeziehung sozusagen nicht ganz in den Mittelpunkt zu stellen. Die ist schon in Ordnung, aber es gibt eben auch noch andere.
Ich weiß gar nicht, ob sie so in Ordnung ist. Ja, also es, okay. Wir sehen ja, glaube ich, dass sehr viel damit nicht in Ordnung ist und das ist mir auch wichtig dazu zu sagen.
Ja. Okay. Sagen wir so. Und dir wurde das aber so quasi in den Mund zurückgelegt, dass du nichts weniger als Liebe abschaffen wollen würdest. Ja? Was antwortest du da drauf?
Naja, das ist ja auch in meinem Untertitel und der ist ja bewusst provokativ gewählt auch. Mhm. Wobei das auch ein Zitat ist von einer anderen Feministin, Shulamith Firestone, was natürlich die Leute, die sich darauf aufhängen, dann ganz oft nicht wissen. Also okay. Die hat in einem Text geschrieben, wollen wir die Liebe abschaffen. Und okay. Deshalb habe ich dann darauf referenziert in meinem Untertitel. Aber Leute, die
ich glaube, das ist den meisten entgangen.
Ich glaube, Leute, die sich im Internet über Feministinnen aufregen, lesen selten feministische Theorie.
Das ist eine Hypothese.
Deshalb glaube ich, ist das ein bisschen untergegangen. Ich meine, die Liebe kann man nicht abschaffen. Mhm. Ja. Mir geht es darum, dass man so die Ideologie und diese Zentrierung der Romantik abschafft. Mhm. Und die eigentlich meiner Meinung nach all die Vorstellungen, die damit einhergehen, die eigentlich dazu angetan sind, Frauen zu unterdrücken und zurechtzumachen und zurechtzubiegen für die Liebe. Ja. Mhm. Darum geht's mir viel mehr als zu sagen, wir dürfen jetzt nicht mehr lieben oder so. Ja? Mhm. Und eigentlich ist mein Buch ja letzten Endes, also die, die es gelesen haben, wissen das. Das sind meistens nicht die, die sich darüber aufregen. Also ist ja ein Plädoyer für mehr Liebe eigentlich, mhm. dafür mehr Liebe in unserem Leben Platz zu geben oder anderen Formen von Liebe auch Platz zu geben. Also eigentlich ist es ja das Gegenteil dessen, was auf dem Cover steht. Und das ist ja so ein bisschen der Joke auch, ja. Weil ich auch so ein bisschen spiele damit in diesem Untertitel, dass wenn ich Liebe sage oder schreibe, Leute ja an eine bestimmte Form von Liebe denken. Und das wollte ich auch damit aufzeigen. Ja, dass wenn wir Liebe sagen, meinen wir die romantische Liebe. Aber warum eigentlich? Ja. Und warum ist die so dominant? Und was hat das mit patriarchalen Verhältnissen zu tun?
Ja. Am Ende des Buches kommt ja auch ganz stark raus, eine der wichtigsten Lieben im Leben von Frauen kann eine Freundinnenschaft sein. Mhm. Wir haben ja auch ein Veranstaltungsformat bei Welt der Frauen, das heißt unter Freundinnen, da warst du auch Teil davon, das hat mich sehr gefreut. Welche Bedeutungen können denn Frauenfreundschaften gerade im Patriarchat für uns haben?
Ich glaube, dass die wirklich von zentraler und fast schon überlebensnotwendiger Wichtigkeit sind. Weil Frauen gerade in patriarchalen Verhältnissen Räume brauchen, wo sie sich austauschen, wo sie miteinander in Beziehung gehen, miteinander in Verbindung gehen, wo sie sich gegenseitig stützen und unterstützen, wo es Räume gibt, die männlichem Zugriff sich entziehen sozusagen oder patriarchalem Zugriff sich entziehen. Ich glaube, dass das wirklich ganz besonders wichtig ist. Ja.
Und was macht deine Freundinnenschaft denn gerade so stark?
Also was ich so spannend finde, jetzt auch im Vergleich zur romantischen Liebe, ist ja, dass, ich habe schon gesagt, wenn wir das Wort Liebe sagen, meinen wir meistens die romantische Liebe. Das ist irgendwie so der Prototyp der Liebe. Mhm. Und wir lernen irgendwie, dass wir unseren romantischen Partner oder die romantische Partnerin ins Zentrum unseres Lebens stellen sollen, dass das die Person ist, mit der wir unser Leben teilen, mit der wir alle wichtigen Entscheidungen treffen. Und allen anderen erzählen wir dann von diesem Leben, so ungefähr ist diese Vorstellung. Und die Wahrheit ist aber, also wenn man sich die Realität der meisten Leben anschaut, ist es so, dass die meisten Leute ja nicht irgendwie einen Partner haben für den Rest des Lebens, sondern sowas machen wie serielle Monogamie oder serielle Romantik, wie Andrea Neveler das nennt. Also man hat sozusagen einen Boyfriend und dann ist man mit dem 3 Jahre zusammen und dann trennt man sich und dann hat man den nächsten Boyfriend irgendwann oder Girlfriend. Ja. Mhm. Oder ihr Mann. Mhm. Und die Leute, die bleiben, sind ja ganz oft die besten Freundinnen, ja, die all diese Ehemänner mitkriegen. Mhm. Und die wir dann auf diesem Weg dieses Fokus auf romantische Beziehungen ganz oft ein bisschen vernachlässigen. Ja. Mhm. Und deshalb, ich glaube, das macht Freundschaften so besonders, dass sie ganz oft die eigentlich beständigen Lieben unseres Lebens sind, die wir aber so gar nicht sehen, weil wir so indoktriniert sind, einfach diese romantische Beziehung so ins Zentrum zu stellen. Das ist ja auch extrem destabilisierend dann in einem Lebensverlauf, wenn ich ständig und immer wieder, und ich glaube, das erleben auch sehr viele Menschen so, diesen einen Partner habe, der für mich mein Ein und Alles ist und dann ist er weg und dann zieht es mir mal den Boden unter den Füßen weg. Ja. Mhm. Und deshalb, das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum es, glaube ich, sehr sinnvoll sein kann, sich auf seine Freundschaft mehr zu konzentrieren, weil die bleiben ganz oft. Ne? Also natürlich halten nicht alle Freundschaften ewig, aber das ist zumindest das, was ich so in meinem Umfeld beobachte, dass sehr viele Frauen einfach gerade Freundinnen haben, die sie irgendwie 20, 30, 40 Jahre haben, während der Ehemann vielleicht irgendwie 10 Jahre da ist.
Mhm. Ja, gleichzeitig haben wir in meiner Wahrnehmung zumindest eine recht enge Auffassung von Freundinnenschaft, also von Freundschaften zwischen Frauen. Also oft sind das so Labels dann auch, wie so, das sind meine Mädels und BFFs und oft ist das auch mit Aktivitäten so wie Mädelsausflug, Mädelstrip. Also irgendwie bekommt das oft so einen Anstrich, so einen albernen Anstrich. Ja? Mhm. Was aber können Freundinnenschaften wirklich sein? Also das muss ja nicht nur wir gehen Prosecco trinken sein.
Ja, der alberne Anstrich, ich frage mich halt, ob das nicht auch irgendwie so eine patriarchale Zuschreibung ist ein Stück weit, weil wir es schon auch in einer Kultur leben, wo das, was Frauen machen, vor allem das, was sie miteinander machen, traditionell sehr abgewertet wird. Also ich beschreibe in meinem Buch halt den Begriff Gossip. Das bedeutet ja auf Deutsch sowas wie Klatsch und Tratsch, also Weibergerede, Weibertratscherei. Also. Und der kommt ursprünglich, also das war ursprünglich ein Begriff, der weibliche Vertraute benannte. Mhm. Ja, also enge weibliche Vertraute, unabhängig davon, ob man mit ihnen biologisch verwandt war oder nicht. Also die Schwestern, die Freundinnen und so weiter. Und das wurde dann eben über so Räume, wo Frauen unter sich sind, negativ besetzt, weil Männer dann so Angst hatten, was diese Frauen dann bereden. Ja, also dann Männer reden und so und irgendwie negative Dinge über sie erzählen. Was übrigens ein ganz wichtiger Effekt von Gossip ist, dass wir negative Dinge über Männer sagen können, weil das oft auch überlebensnotwendig ist, dass wir uns über Männer austauschen und uns gegenseitig sagen, vor welchen wir uns in Acht nehmen müssen zum Beispiel. Ja. Aber weil Männer dann so viel Angst hatten, und das auch in Texten dann artikuliert haben, was Frauen da unter sich da besprechen, ja, wurde Gossip zu einem negativ besetzten Wort eigentlich. Aber eigentlich bedeutet sowas wie meine enge Vertraute. Mhm. Ja. Mhm. Also eigentlich war es ein sehr schöner Begriff. Aber warum erzähle ich das? Weil ich glaube, dass es in patriarchalen Gesellschaften eine ganz klassische Strategie ist, so das, was Frauen miteinander machen, abzuwerten. Mhm. Die Mädels, die halt irgendwie was Peinliches machen miteinander, weiß ich nicht mehr. Die sitzen halt zusammen und reden über Gefühle oder machen halt irgendwie so komische Mädchen. Ich weiß es nicht, ja. Das geht ja so weit, dass, also weiß nicht, Taylor Swift ist ja auch so ein kulturelles Phänomen, das hauptsächlich ein weibliches Publikum hat. Und also man mag jetzt von Taylor Swift halten, was man möchte, aber ein Teil der Kritik an ihr ist sicherlich auch misogyn geprägt, weil es so ein, ja, das sind halt lauter Mädels untereinander und die bewundern diese Frauen. Das ist ja total peinlich und das ist ja nicht wirklich Kunst und sowas. Ne? Also während es Hochkultur ist, wenn Männer irgendwie Männern zuschauen, die einen Ball hinterherlaufen. Ja. So. Das muss man total ernst nehmen. Das ist auch im Hauptabendprogramm und so. Ne?
Na klar.
Genau, also das kann man ja auch peinlich finden eigentlich. Ja. Ne? Ich glaube, so dieses ein bisschen albern ist schon ein Stück weit auch eine patriarchale Zuschreibung. Aber grundsätzlich können unsere freundschaftlichen Beziehungen auch die zentralen Beziehungen in unserem Leben sein. Also wir können ja mit unseren Freundinnen im Grunde so gut wie alles machen, was wir mit unserem Partner machen. Also nicht nur Prosecco trinken, sondern halt auch gemeinsam in Urlaub fahren. Wir können gemeinsam, weiß ich nicht, Weihnachten feiern, wer das möchte, Geburtstage feiern. Man kann gemeinsam einen Hund adoptieren, man kann zusammen wohnen, man kann Kinder großziehen gemeinsam. Ich finde das auch total spannend, dass ich in meinem erweiterten Umfeld das immer wieder auch sehe, dass Frauen sagen, so, wir tun uns jetzt zusammen. Also ganz oft, wenn dann Beziehungen in die Brüche gehen, wo Kinder Teil waren dieser Beziehungen, wo dann Frauen sagen, so, und wir sind jetzt irgendwie zwei beste Freundinnen und ziehen zusammen und ziehen unsere Kinder gemeinsam groß zum Beispiel. Man kann finanzielle Verantwortung teilen, ja. Man kann im Grunde fast alles tun, was man mit einem Partner auch tun würde. Und vor dem Hintergrund dessen, was ich vorhin gerade gesagt habe, nämlich, dass diese freundschaftlichen Beziehungen ja ganz oft länger halten als die romantischen, stellt sich natürlich auch die Frage, wäre das nicht sinnvoller, wenn wir das machen? Gerade wenn es um so Sachen wie Kinder geht. Ja. Also Kinder kriegen oder wirklich langfristige Verantwortung teilen, anstatt dass man das alle 3 Jahre mit einer neuen Person macht oder alle 10 Jahre, wäre es irgendwie sinnvoll, das mit der besten Freundin vielleicht zu machen, die wahrscheinlich in 50 Jahren auch noch da ist. So.
Ja, ich bin über einen Beitrag gestoßen, irgendwo in den Weiten des Internets, dass es wirklich ein Trend ist in China. Ich meine, viele Dinge werden uns verkauft, wie in China ist es ein Trend, aber in dem Fall war es halt eine Reportage über 2 Frauen in China, die Alleinerziehende sind und sich in einer WG zusammengetan haben, um gemeinsam ihre Kinder großzuziehen. Und mein erster Gedanke war, ich kann so dem was abgewinnen, weil ich erinnere mich, als meine Kinder klein waren und man hat sich mit einer Freundin getroffen in Schönbrunn oder was weiß ich, im Zoo, es ist egal. Und das Gefühl ist, zwei Mütter, unendlich viele Kinder. Ja?
Ja.
Also das wäre überhaupt kein Problem, wenn da 7, 8 Kinder rumlaufen würden, weil ich weiß, die andere ist zur Stelle, die weiß, wo sie hinpacken muss, die weiß, wie sie ein Kind trösten kann. Also zwei Frauen, zwei Mütter zusammen, das hat eine irrsinnige Vertrauensbasis irgendwie. Ja? Also das ist eine spannende Beobachtung, da habe ich mir sofort gedacht, ja, ich verstehe das und ich finde das durchaus ja eine super Idee im Grunde. Ja.
Ja. Ja, ja.
Hast du das auch schon beobachtet?
Ja, also erstens mal bemerke ich, dass es medial immer präsenter wird.
Ja.
Also ich sehe immer wieder Medienberichte in letzter Zeit, wo es darum geht, dass Menschen halt in, ich nenne es jetzt mal alternative Familienformen, ich hasse diesen Begriff, Kinder großziehen. Also ganz oft sind das halt Freunde miteinander zum Beispiel, Freundinnen miteinander.
Wie würdest du es bezeichnen, wenn du sagst alternative Familie? Einfach Familie, es ist ja, ja auch eine Familie.
Genau, okay. Ja. Ich glaube, ich mag das Wort alternativ einfach nicht. Aber genau, also mir geht es, glaube ich, auch darum, dass man diesen Begriff der Familie auch ein bisschen neu definiert und sich mal überlegt, was das eigentlich alles sein kann und sein sollte und wie man das vielleicht auch anders gestalten kann, sodass es mehr Menschen auch tatsächlich was bringt und nicht nur immer dieselben Nutznießer sind sozusagen dieses Systems. Aber ich beobachte das auch in meinem erweiterten Bekanntenkreis, dass es immer mehr Menschen gibt, die sagen, wir wollen das jetzt irgendwie anders machen. Und die stoßen natürlich dann aber auch auf reale Grenzen, weil also es gibt ja nur eine Form von Beziehung, die man rechtlich absichern kann.
Ja.
Nur die romantische Beziehung kannst du mit einer Ehe oder auch mit einem eingetragenen Partner, es gibt sogar zwei Rechtsinstitute, kannst du mit zwei Rechtsinstituten absichern lassen. Wenn du das mit einer anderen Person machst, natürlich kannst du deine beste Freundin auch heiraten. Aber eigentlich ist ja das nicht die Idee, für die die Ehe ausgelegt ist sozusagen. Und ich fände es eigentlich spannend, wenn es da auch politisch ein bisschen Fortschritte gäbe, dass man irgendwie Familie auch rechtlich breiter definieren kann. Weil in dem Moment, wo man dann Verantwortung übernimmt füreinander oder wirklich vielleicht Kinder gemeinsam groß sieht, braucht es vermutlich auch rechtliche Absicherung.
Ja, oder ich kann mir zum Beispiel vorstellen, sagen wir, zwei Freundinnen kaufen sich zusammen eine Wohnung, why not? Ja? Dann ist das ja auch schwierig, ne? Wenn du nicht verheiratet bist, sich so einen Kredit zu teilen, ist wahrscheinlich auch nicht ohne, kenne ich mich jetzt nicht so gut aus rechtlich, aber kann ich mir gut vorstellen. Was würdest du denn sagen, was unterscheidet denn Freundschaften zwischen Frauen von jenen zwischen Männern?
Also was ich das sehr erschütternd finde, ist, was uns die Freundschaftsforschung erzählt drüber, weil es tatsächlich so ist, dass wir da sehen, dass Freundschaften zwischen Männern sehr oft ja auf gemeinsamen Tätigkeiten basieren. Mhm. Also man tut irgendwas gemeinsam, weil sie nicht auf einen Berg gehen oder gemeinsam irgendwas anschauen oder gemeinsam irgendwie Sport machen. Während Freundschaften zwischen Frauen eher darauf basieren, dass man miteinander kommuniziert und quasi verletzlich voreinander ist oder gemeinsam Probleme löst. Und das führt halt zu wesentlich intensiveren, engeren Freundschaften. Das ist nichts, was ich sage, sondern das ist was, was uns wirklich die Forschung einfach sagt. Also die wissenschaftliche Evidenz ist da erschreckend nah an einem Klischeebild eigentlich dran. Ja. Das ist was mich auch erschüttert hat. Und das führt eben dazu, dass Frauen ganz oft wesentlich engere, tragfähigere, intimere Freundschaften haben als Männer. Und auch das hat dann wieder eine Auswirkung auf romantische Beziehungen. Wenn man in diesem heteroromantischen Kontext bleibt, ist es ganz oft so, dass die einzige Bezugsperson, die die Männer wirklich haben, die Ehefrau ist oder die Freund, also die Partnerin. Was für sie bedeutet, dass sie alles an emotionaler Arbeit machen muss. Und weil sonst niemand da ist, der irgendwas abfedert, weil es einfach keine andere Beziehung gibt im Leben dieses Mannes.
Ist ja schon auch ein Druck, der da auf den Partnerinnen lastet.
Und es führt aber auch für Männer dazu, dass sie ohne diese Beziehung sehr einsam werden. Ne? Also es führt dazu, dass sie Trennungen schlechter verarbeiten, weil halt dann einfach die einzige Person wegfällt, die relevant ist. Ich finde immer sehr spannend, da gibt es so Studien, wo dann Männer in heterosexuellen Paarbeziehungen gefragt werden, wer ist deine wichtigste Bezugsperson? Und sie sagen meistens meine Partnerin.
Ja.
Und wenn Frauen dasselbe gefragt werden, fragen sie meistens meine beste Freundin. Und wenn sie nicht sagen, meine beste Freundin, dann ist es die Schwester und die Mutter. Also es ist irgendwie quasi eine enge weibliche Bezugsperson. Also wenn man sie fragt, wen rufst du an, wenn irgendwie was Gutes passiert oder was Schlechtes passiert und du mit irgendwem drüber reden musst, dann ist es ganz selten die erste Person der Ehemann und bei Männern ist es genau umgekehrt. Und das zeigt ja schon mal, dass Frauen eigentlich grundsätzlich mal ein besseres Netz haben, nicht nur von einer Person abhängig sind und bei Männern ist es halt umgekehrt, dass die halt dann durch diese Freundschaftslosigkeit einfach auch sehr abhängig sind dann von einer Frau plötzlich. Ne? Also das ist ja auch etwas, was dann auch mit so einem stereotypen Männlichkeitsbild clasht und wahrscheinlich auch zu sehr viel Aggression führen kann, wenn man dann plötzlich merkt, man ist von einer Person abhängig emotional, weil man irgendwie niemanden sonst hat.
Aber wir wissen nicht, woher das kommt, oder? Also aus der Geschichte, aus der soziologischen Forschung, warum Männer keine tiefen emotionalen Freundschaften oder weniger oft tiefe emotionale Freundschaften mit anderen Männern haben.
Naja, also die Forschung sagt uns halt, dass das schon etwas ist, was Burschen von klein auf lernen, dass man halt nicht irgendwie, also dass man halt Beziehungen nicht über Kommunikation, sondern halt über irgendwie Gerangel und irgendwie miteinander irgendwas machen herstellt sozusagen. Und dass halt auch die Art, wie Frauen in Beziehung treten oder wie Mädchen in Beziehung treten, halt dann ganz stark abgewertet wird, weil das ist halt so Mädchenzeug, eben Gossip. Ja? Also die sitzen halt dann zusammen und labern irgendwas. Es wird halt auch ganz stark abgewertet und dadurch, dass das so misogyn abgewertet ist, ist das für Burschen halt dann ja auch nichts Erstrebenswertes, dass sie das machen, wie die Mädels das machen.
Hast du nicht eine Erklärung dafür, warum wir uns so schwer damit tun oder warum wir es einfach nicht tun, dass wir Freundinnenschaften als Beziehung oder eben die Zuneigung, die wir zueinander spüren, als Liebe bezeichnen? Weil weißt du, ich kenne das nur, also wenn man jemanden zum Beispiel in einer Runde, man stellt einander vor, ja, und da bin ich mit meiner Freundin und dann ist es immer so, dass ich sage, es ist meine beste Freundin, damit niemand...
Die Idee kommt, dass du mir nicht romantisch zusammen
bist. Komischerweise, ja, dabei könnte ich einfach sagen, das ist meine Freundin, es stimmt halt, ja. Also, weißt du, und deswegen, also ich finde das spannend, wir tun uns da schwer irgendwie. Das Wort, so wie du es eingangs schon gesagt hast, das Wort Liebe und Beziehung ist eigentlich nur im Kontext von romantischen Paarbeziehungen gebräuchlich, oder?
Ja, total. Und ich finde das total schwierig und es verweist halt irgendwie auch, glaube ich, auf so patriarchale Strukturen. Ich glaube, dass das ganz viel damit zu tun hat. Ich finde auch das Wort Partner, Partnerin total spannend, weil ich ja auch finde, dass es sicherlich Freundschaften gibt, wo das total zutreffend wäre.
Ja.
Dass Leute platonische PartnerInnen füreinander sind. Ja. Ja. Und wir verwenden das Wort aber nicht. Ja. Und da gibt es mehrere, also ich habe gesagt, Liebe des Lebens und so.
Lebensmensch.
Lebensmensch. Das sind alles Begriffe, die ganz oft, glaube ich, für Freundschaften oft noch zutreffender sind als für romantische Beziehungen und aber nicht verwendet werden.
Vielleicht sollten wir das einfach ändern. Vielleicht sollten wir das ab heute ändern.
Ich habe das, glaube ich, schon gemacht in meinem Umfeld so.
Gut.
Aber ich glaube, dass das, also ja, genau. Also ich bin auch dafür, dass man einfach diese Begriffe für sich nimmt. Ich finde sie auch total schwierig, dann, also wenn man jetzt jemand ist, der sagt, ich mag eigentlich Freundschaften in meinem Leben zentrieren und ich habe dann eine der ersten Sachen, die ich gemerkt habe, jetzt, ich habe ja eigentlich überhaupt keine Sprache, um darüber zu sprechen.
Ja.
Weil alles irgendwie so vereinnahmt ist von der romantischen Beziehung. Ja, okay. Also du kannst niemandem sagen, ich liebe dich, ohne dass alle glauben, dass du diese Person heiraten willst. Ja.
Das ist auch ein Spezifikum der deutschen Sprache, muss man schon sagen.
Das stimmt.
Die englischsprachigen Personen tun sich da einfach viel leichter. Was ich auch noch beobachtet habe, ist, dass wir oft von jemandem, der keinen festen Partner, keine feste Partnerin, keinen Ehepartner in diesem klassischen romantischen Paarbeziehungssinne, wenn das nicht existiert, bezeichnen wir die Person oft als alleinstehend oder einsam. Wie findest du das?
Ich finde ja schon den Begriff Single extrem fragwürdig, weil ich es total spannend finde, dass die romantische Beziehung so dominant ist und so normativ, dass wir je nach An- und Abwesenheit dieser einen Beziehungsform eine Person in eine bestimmte Kategorie sortieren. Also die ist entweder in einer Beziehung oder Single. Ja. Obwohl, glaube ich, ganz viele Frauen, vor allem wenn die nicht in einer romantischen Paarbeziehung sind, sehr, sehr gut eingebunden sind und wirklich nicht singulär in irgendeiner Weise sind. Ja. Also die haben ganz oft irgendwie Schwestern, mit denen sie eng sind, Freundinnen, mit denen sie eng sind, sind irgendwie ständig in Beziehung. Ja. Ja. Also ja, ich halte von diesen Begrifflichkeiten tatsächlich überhaupt nichts und kann auch sehr ermutigen, das zu hinterfragen, ja, sich selbst so zu bezeichnen. Also ich glaube, ganz viele Menschen sind gerade in Paarbeziehungen extrem einsam tatsächlich. Also von ganz vielen Frauen höre ich das auch, dass sie noch selten so einsam waren wie in heteroromantischen Paarbeziehungen. Wir wissen auch aus der Forschung, dass vor allem Mütter extrem einsam sind. Das ist etwas, was sehr untergeht medial. Wir reden immer von der Male Loneliness Epidemic, weil wir uns eh am liebsten den ganzen Tag mit männlichen Befindlichkeiten beschäftigen. Aber dass eigentlich die einsamste Gruppe statistisch Mütter sind, die in heterosexuellen Paarbeziehungen sind, das ist etwas, womit wir uns nicht so gerne beschäftigen. Ja. Da müssten wir auch so ein paar Strukturen hinterfragen, nämlich wenn wir uns das mal vergegenwärtigen würden. Das heißt, also ich glaube, Paarbeziehungen sind in keinster Weise ein Gegengift zur Einsamkeit, sondern ganz oft die Vorbedingung, weil sie uns halt in so Paarbeziehungsinseln hinein vereinzeln, wo wir dann eben andere Beziehungen vernachlässigen.
Also das Klassische, sobald jemand eine Freundin oder einen Freund oder einen Mann oder eine Frau hat, ist man so aufeinander eingeschworen und vernachlässigt sozusagen Freundschaften. In der Hinsicht meinst du das?
Vernachlässigt andere Beziehungen, wird von anderen immer in Bezug auf eine Person gedacht, denkt sich selbst immer in Bezug auf eine Person. Es ist klar, wen ich zum Geburtstag als Plus One mitnehme. Es ist klar, mit wem ich am Samstag ins Kino gehe. Es ist klar, mit wem ich zusammenwohne, mit wem ich Weihnachten feiere, mit wem ich auf Urlaub fahre und so all diese Sachen, die wir gerade besprochen haben. Mhm. Man vereinzelt sozusagen in eine so diese Paarinsel hinein. Und es ist nochmal eben dann schlimmer, wenn Kinder dazukommen, weil das für Frauen dann ganz oft bedeutet, dass sie einfach wirklich rund um die Uhr nur mehr hackeln zu Hause, unbezahlt. Mhm. Und auch gar keine Zeit mehr haben für Freundschaften, ja, weil sie so alleine gelassen wird mit dieser Arbeit. Mhm. Also ich glaube, für viele Frauen bedeutet Paarbeziehung, vor allem heterosexuelle Paarbeziehung, ganz viel Einsamkeit. Und viele sogenannte Single-Frauen sind, glaube ich, wesentlich weniger einsam als Frauen in Paarbeziehungen tatsächlich.
Mhm. Ja, vielleicht, weil sie auch gezwungen sind, ihre Freundinnenschaften einfach wieder in den Mittelpunkt zu rücken und sich darum zu kümmern auch, ja. Ich habe ja im Intro so ein bisschen Spaß aber gesagt, dass ich das Gefühl habe, dich zu kennen. Ja? Also wir kennen uns, aber natürlich nicht rasend gut. Passiert dir das öfter? Das würde mich interessieren. Und wie gehst du mit solchen, ja im Endeffekt sind es ja kleine Grenzverletzungen, wie gehst du damit um?
Ob mir das öfter passiert, dass Leute glauben, sie kennen mich?
Ja, weil du einfach sehr präsent bist.
Sehr. Das passiert mir sehr oft. Das Absurdeste, was mir jemals passiert ist, ist, dass ein Mann, der im Supermarkt einfach dann vor mir gestanden ist und gesagt hat, kennst du mich? Und ich war so, nein. Und dann hat er irgendwie, also es war eigentlich fast bedrohlich ein bisschen für mich im Moment, weil ich mir dachte, wer bist du, was willst du von mir? Dazu muss man sagen, als Feministin, die öffentlich ist, kriege ich auch sehr viel Hass ab. Also man weiß ja nie, wer einen da anspricht und was die wollen von einem. Also das kann ja auch wirklich hagelig sein so. Und im Endeffekt hat mir der dann erklärt, dass er einfach mir irgendwann mal eine Nachricht geschrieben hat auf Instagram und dachte, ich weiß, wer er ist und so. Ne? Okay. Also viele Leute glauben, wenn sie öffentliche Personen beobachten auf Social Media oder mit denen ab und zu mal irgendwie eine Nachricht geschrieben haben, dass man dann sozusagen auch mit ihnen in Beziehung steht. Und das ist halt irgendwie so ein bisschen das, das sind halt parasoziale Beziehungen. Mhm. Also ja, das passiert mir sehr oft, je nachdem wie sehr ich gerade medial sichtbar bin. Also kurz nachdem ein Buch noch rauskommt, ist es dann oft, sehr oft, dann klingt das wieder ein bisschen ab.
Okay.
Genau.
Okay.
Also in unserem Kontext finde ich es jetzt nicht irgendwie schwierig, weil wir Kolleginnen sind so.
Ja, ja.
Und tatsächlich auch schon mal miteinander gesprochen haben und ich weiß, wer du bist und so. Aber wenn das irgendwelche fremden Leute sind, die einen auf der Straße ansprechen, auch wenn die meistens total lieb sind, finde ich es immer ein bisschen gruselig, muss ich sagen. Also ich bin ja auch niemand, der Öffentlichkeit so super geil findet. Ja. Also es gibt sicher Leute, die das auch super finden.
Ja.
Aber nachdem das für mich ja auch immer ein Stück weit bedrohlich ist, weil ich sehr viel bedroht werde, das ist immer so ein bisschen ein Außeneinbruch. Gerade wenn du irgendwie, weiß ich nicht, am Samstagnachmittag beim Bilder bei der Kasse stehst oder zum Arzt gehst gerade oder was weiß ich, eh wirklich andere Sorgen hast.
Mhm.
Man ist ja nicht ständig in einer öffentlichen Rolle auch.
Das stimmt, ja.
Und nicht immer bereit, dafür angesprochen zu werden. Dann finde ich das manchmal ein bisschen gruselig, muss ich sagen. Aber noch gruseliger finde ich, wenn mich Leute sehen, mich nicht ansprechen und mir danach auf Instagram schreiben, ich habe dich letztens gesehen bei, oder du bist ja öfter da in der Gegend, wohnst du da?
Okay.
Das ist halt, also das finde ich dann besonders spooky, weil wenn man dann auch noch kein Gegenüber dazu hat, sondern es im Internet irgendein anonymer Account ist, der mir sagt, wohnst du leicht da?
Okay.
Während man irgendwie dauernd Mord und Vergewaltigungsdrohungen kriegt, ist ein bisschen
ist ein
schwierig.
Bisschen schwierig, ja. Also vielleicht ein Tipp an alle, die sich jetzt dafür interessieren, mit dir in Kontakt zu treten, bitte so nicht. Einfach schreiben, hallo, ich finde dich gut. Ich habe dich hier und da im Interview gesehen und ich unterstütze deine Message.
Ja, ja.
Ich würde gern abschließend von dir noch wissen, welche Rollen denn Freundinnenschaften in deinem Leben gespielt haben.
Ich bin ja eine dieser Personen, darüber schreibe ich im Buch auch, die auch schon mal in einer romantischen Beziehung Freundschaften komplett vernachlässigt hat. Oder um diese Frage anders zu beantworten, ich glaube, sehr durchmischt und sehr ambivalent auch, weil ich, glaube ich, auch selbst ganz oft überhaupt keine gute Freundin bin oder war. Ja.
Mhm.
Und dieses Buch war auch Teil dieser Reflexion für mich. So.
Mhm.
Ich habe auch im Zuge des Schreibens dieses Buches für mich dann, glaube ich, herausgefunden, dass ich eigentlich Freundschaften ins Zentrum meines Lebens stellen möchte. Also das heißt, es war für mich auch so ein Bewusstseinsprozess, Bewusstwerdungsprozess oder so ein Entwicklungsprozess, dieses Buch zu schreiben. Und ich habe das keineswegs geschrieben als so ein, es wird oft so missverstanden, als so ein von oben herab, das solltet ihr tun und das nicht, sondern es ist eigentlich so ein, ich habe eigentlich für mich was rausgefunden und es war auch für mich ein Prozess.
Mhm.
So. das habe ich verstanden, glaube ich, dass ich freundschaftszentriert leben möchte. Und das heißt für mich, glaube ich, haben sie jetzt eine andere Rolle als noch vor ein paar Jahren, wo mir das alles gar nicht so klar war oder wo ich da gar nicht so viel drüber nachgedacht habe tatsächlich.
Ja, aber ja, ich glaube, dass das Thema ganz einfach auch für uns als sogenanntes Frauenmagazin wichtig ist, weil ich beobachte immer wieder, wenn ich das Glück habe, LeserInnen zu treffen oder Leserinnen, ich muss es in dem Fall nicht gendern, bei Veranstaltungen oder so, dass ich ganz oft beobachte, dass die zu zweit, zu dritt, dass da Freundinnenschaften, langjährige Freundinnenschaften, die schon bestehen, dass die gemeinsam kommen, sich auch gemeinsam dann weiterbilden, sich austauschen, und das finde ich irrsinnig schön zu beobachten. Mhm. Also ich glaube, dass das Thema deswegen für uns auch wirklich eine Relevanz hat. Mhm. Nicht nur für uns beide, die wir jetzt hier sitzen, sondern für uns als Frauen ganz generell.
Und ich glaube, dass es tatsächlich eh so ist, dass es für ganz viele Frauen im Verlauf ihres Lebens eine unfassbar zentrale Rolle spielt. Ja? Mhm. Also Freundinnenschaft. Mhm. Aber dass das trotzdem was ist, was viel zu wenig besprochen wird und viel zu wenig reflektiert wird auch. Ich glaube, also viele Frauen haben eigentlich eine platonische Lebenspartnerin so, oder zwei. Und das wird aber nie so benannt und auch nie so mit diesem Wert belegt, mit dem die romantische Beziehung zum Ehemann belegt ist. Mhm. Wie romantisch sie auch noch ist, aber das ist dann eine andere Frage.
Ja, liebe Beatrice, vielen Dank, dass du das alles jetzt mit mir geteilt hast und auch mit unseren Zuhörenden. Und dass du dir einfach die Zeit genommen hast und dass wir darüber gesprochen haben. Ja, ich persönlich habe das große Glück, eine allerbeste und viele ganz tolle Freundinnen in meinem Leben zu haben. Und ja, ich denke da, seit ich dein Buch gelesen habe und auch durch unseren Austausch da ganz anders drüber nach. Also insofern ist das schon, da hast du schon was angestoßen, das ist, weißt du aber hoffentlich eh, dass dein Buch da ganz viel Denkprozesse in Gang gesetzt hat. Und ich glaube, was man noch mitnehmen kann, ist, dass man eben die Beziehungen, die man führt, nicht mehr so hierarchisch ordnet. Also ganz oben ist dann der Ehemann und Freundschaften sind so darunter, so je nach Dauer. Oder ich weiß eigentlich gar nicht, wie man die dann untereinander hierarchisch einordnen kann. Sondern dass man eben all diese Beziehungen als unterschiedliche Liebesbeziehungen betrachten kann. Das finde ich irgendwie einen schönen Blick auf das Ganze. Ja, ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Ihnen diese Folge gefallen hat. Und wenn ja, dann lassen Sie uns doch gerne eine gute Bewertung oder einen Kommentar da. Empfehlen Sie uns weiter und helfen Sie, unsere Inhalte noch mehr unter die Leute zu bringen. Den Link zum Buch Entromantisiert euch, ein Weckruf zur Abschaffung der Liebe von Beatrice Frasel, finden Sie in den Shownotes. Und dort verlinke ich auch noch einmal zu dem Interview, was wir dazu im Printmagazin schon abgedruckt haben und das Sie als Abonnent in jeder Zeit kostenlos noch einmal nachlesen können. Dann sage ich vielen Dank.
Ja, ich sage danke. Es hat mich sehr gefreut.
Und wir hören uns in 2 Wochen wieder.
Sind Sie auf den Geschmack gekommen? Neue Folgen von Welt der Frauen zum Hören gibt es jeden zweiten Donnerstag überall dort, wo es Podcasts gibt. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen. Übrigens, für unsere Leserinnen gibt es regelmäßig Bonusfolgen. Jetzt entdecken auf weltderfrauen.at. Lernen Sie uns und unsere Gästinnen noch besser kennen.